So, hallo und herzlich willkommen zu unserem Offenbarungsseminar. Und wir haben heute was ganz Spannendes vor. Heute geht es nämlich wirklich an die Zahl 666. Letztes Mal haben wir gesprochen über Offenbarung 13, Vers 18, über die Weisheit. Und heute wollen wir diese Weisheit etwas anwenden. Aber bevor wir damit beginnen, wollen wir jedes Mal unser Haupt neigen für ein Gebet. Ladet euch ein, dazu niederzuknien, so es möglich ist. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir, dass du durch dein Wort zu uns sprechen möchtest. Wir danken dir auch, dass wir das prophetische Wort haben, das klar und deutlich zu uns spricht. Wir möchten dich bitten, dass wir jetzt verstehen, was wir lesen und dass wir fest gegründet werden auf dem Fundament der Wahrheit, dass du durch deinen Heiligen Geist die Wahrheit tief in unser Herz hineinpflanzt. Wir möchten dich bitten, dass du uns alles klar und verständlich machst, dass du unser Lehrer bist, nach deiner Verheißung. Im Namen Jesu. Amen. Offenbarung 13 und dort Vers 18. Offenbarung 13, Vers 18 heißt: Hier ist die Weisheit. Wer das Verständnis hat, der berechne die Zahl des Tieres, denn es ist die Zahl eines Menschen. Und seine Zahl ist 666. Letzte Woche haben wir ausführlich das Thema Weisheit studiert. Kann mir jemand sagen, was ist Weisheit? Oder was haben wir unter Weisheit verstanden? Die Weisheit ist Christus selbst, ja? Und weiterhin? Kolosser 1, Vers 30 sagt, dass Jesus unsere Weisheit ist, ja? Hast du gesagt? 1. Korinther, ja, 1. Korinther 1, Vers 30, ja. Das Weisheit ist ein Symbol für Christus. In Sprüche 8 haben wir das auch. Wo ist die Weisheit noch? Was haben wir noch über die Weisheit gelernt? Ja, Weisheit ist praktisch, ja. Sie ist nicht so theoretisch-philosophisch, wie wir meistens denken, so im griechischen Denken, sondern die Hebräer haben etwas mehr die Idee, dass Weisheit hilft mir, eine Arbeit zu tun. Und zwar so, wie Gott es möchte. Und in diesem Sinne haben wir Weisheit gesprochen. Wir haben gesehen, dass nur wenn wir das Evangelium klar kennen und weise sind, wir dann Vers 18 hier verstehen können. Und wir haben auch einen anderen Text angeschaut, wo uns deutlich gemacht wurde, dass wir Weisheit brauchen für die Prophetie. Schaut mal mit mir nochmal in Daniel Kapitel 12. Daniel Kapitel 12 und dort Vers 10. Daniel Kapitel 12, Vers 10. Dort heißt es: Viele sollen gesichtet, gereinigt und geläutert werden, und die Gottlosen werden gottlos bleiben, und kein Gottloser wird es verstehen, aber die Verständigen werden es verstehen. Worum geht es hier bei dem S? Was ist S? Genau, die Prophezeiung Daniels, ja? Wir sehen also, Weisheit hilft uns, Prophetie zu verstehen. Und es sind die Prophezeiungen Daniels, ja? Das heißt, welche Prophezeiungen könnten uns dann helfen, Offenbarung 13, Vers 18 zu verstehen? Daniel, ja? Also das ist eine ganz einfache Beobachtung erstmal, ja? Daniel ist ein Schlüssel für die 666, weil viele, und ihr wisst es wahrscheinlich, nehmen die Zahl 666 und interpretieren die in irgendeiner Art und Weise. Aber hier ist Weisheit, und wer weise ist oder wer verständig ist, der wird Daniel verstehen. Das heißt, ohne ein Verständnis von Daniel, keine Auslegung von 666. Erster wichtiger Punkt. Gut, dann lassen wir mal ein bisschen weitergehen. Gibt es denn in Offenbarung 13, Vers 18 irgendetwas, was an Daniel erinnern könnte? Inwiefern könnte Daniel uns eine Hilfe sein für das Verständnis der Zahl 666. Schlag mir mal was vor. Wir haben gerade gesehen, das ist Weisheit. Wer Weisheit hat, der berechnet die Zahl. Das heißt, wenn ich weise bin, kann ich die Zahl berechnen. Weisheit habe ich, wenn ich Daniels Prophezeiung verstehe. Ja, wer weise ist, wer verständig ist, der wird es verstehen. Wer Daniels Prophezeiung versteht, der ist in der Lage, die Zahl zu berechnen. Das ist die Idee sozusagen. Ja? Wer Christus kennt, wer Christus Aufforderung, Daniel zu lesen, zu studieren, aufzumerken, beachtet, der wird die Zahl berechnen können. Also wie kann ich jetzt praktisch hier Daniel anwenden? Wie könnte mir Daniel helfen für diese Zahl? Keine Idee? Ja? Ein einzelner Hinweis ist im Buch Daniel. In Daniel, welches Kapitel ist das? Daniel Kapitel 3. Da finden wir die Maße des Standbildes verbunden mit der Sechszahl 60. Schaut mal in Daniel Kapitel 3. Hat jemand schon den Vers gefunden? Genau, Vers 1. Der König Nebukadnezar ließ ein goldenes Standbild anfertigen, 60 Ellen hoch und 6 Ellen breit, das stellte er in der Ebene Dura in der Provinz Babel auf. Gibt es denn sonst noch irgendwelche Parallelen zwischen Daniel 3 und Offenbarung 13? Anbetung, ja. Also wir haben hier die 60 und 6, ja. Falsche Anbetung, aha. Wir haben das Bild eines Menschen versus die Zahl eines Menschen, okay. Gibt es noch eine Parallele? Ja, vielleicht ein bisschen weiter. ja. Die Idee nur für die, die live zugeschaut haben, dass Nebukadnezar in Daniel 3 gemeint ist und in Daniel 4 und in Daniel 4 zum Tier wird und da vielleicht eine Parallele zum Tier hier ist. Genau. Aber wir sehen, es gibt schon etliche Parallelen. Wir haben auch die Idee, dass jeder, der nicht anbetet, was passiert mit dem hier? In Daniel 3. Wird umgebracht werden. Haben wir eine ähnliche Idee auch in Offenbarung 13? Ein Todesbefehl, ja? Das heißt, wir haben etliche Parallelen zwischen Daniel 3 und Offenbarung 13. Und insofern hilft uns Daniel 3 schon mal die 66 einzugrenzen. Es muss etwas im Umfeld von falscher Anbetung sein. Es muss etwas im Umfeld von Bilderanbetung sein. Gibt es in Offenbarung 13 nicht auch ein Bild, das angebetet werden soll? Das Bild des Tieres. Das heißt, hier gibt es eine ganze Reihe Parallelen. Was sonst könnte uns da noch helfen, außer Daniel 3, noch irgendwas anderes in Daniel, um diese Zahl irgendwie der näher zu kommen? Keine Idee? Eigenschaften vergleichen? Wie meinst du Eigenschaften vergleichen? Genau, wo werden die Heiligen verfolgt in Daniel? Ja? Daniel 7, Vers 25 meinst du wahrscheinlich. Und andere Verse, genau. Das heißt, die zweite Idee ist die, die Zahl ist die Zahl des Tieres. Ich bin heute so müde. Liegt es an mir? Stelle ich so komische Fragen. Die Zahl ist die Zahl des Tieres. Und das Tier ist das erste oder zweite Tier aus Offenbarung 13? Das erste Tier. Das erste Tier aus Offenbarung 13 korrespondiert mit welchem Wesentier oder sonst was aus Daniel? Mit welchem Horn? Mit dem kleinen Horn aus, vor allem Daniel 7. Könnt ihr euch erinnern? Das heißt, wenn wir Daniel 7 studieren und Offenbarung 13, dann hilft uns das. Wie wird dann die Zahl genannt? Es heißt, es ist die Zahl eines Menschen. Gibt es irgend so eine Parallele auch in Daniel 7? Gibt es in Daniel 7 am kleinen Horn irgendetwas Menschliches? Ah. Ja. Augen wie Menschenaugen. Okay. Also haben wir schon mal zwei Hinweise. Das ist die Zahl eines Menschen. Und wir haben hier Menschenaugen. Wir werden das gleich vertiefen. Aber wir können erstmal Folgendes festhalten. Das Buch Daniel insbesondere hilft uns bei dem Verständnis. Jetzt eine Frage. Mal gehen wir mal ganz gründlich vor. Gibt es in der Bibel nochmal die Zahl 666? Wo? Wo? 1. Korinther 10, Vers 14. Lass uns mal aufschlagen. Eine ziemlich faszinierende Stelle. In 1. Korinther 10, Vers 14. Nicht 1. Korinther, was sage ich? 1. Könige. Nicht Korinther, ist ja logisch. Ich bin müde, nicht ihr seid müde. 1. Korinther 10, Vers 14. 1. Könige. 1. Könige 10, Vers 14. Da heißt es, das Gewicht des Goldes aber, das bei Salomo in einem Jahr einging, betrug was? 666 Talente Gold. Wir haben Salomo und er bekommt 666 Talente Gold. Das heißt, bevor die Offenbarung geschrieben worden war, war die Zahl 666 in der Bibel einzig und allein mit welcher Person verknüpft? Mit Salomo. Das heißt, bevor wir, wenn wir die Bibel durchlesen würden und wir hätten das Buch Offenbarung nicht und jemand würde uns fragen, womit verbindest du 666? Jeder von uns würde sagen, Salomo. Heute verbindet jeder die Zahl 666 mit dem Antichristen. Ja? Jetzt denkt mal scharf drüber nach. Wer war Salomo? Er war ein König. Okay? Ja? Ein König, ja? Ein König, er ist auch abgefallen. Er hatte viel Weisheit, aha. Das ist interessant, oder? Da war Weisheit. Nur am Anfang. Aber da war Weisheit. Und da waren die 666. Hatte viele Frauen. Abfall wegen Hurerei. Okay. Was noch? Was ist denn noch bei Salomo? Das Wichtigste habt ihr noch nicht gesagt. Er war reich, ja? Ja, Reichtum. Okay. Was war noch? Was ist denn noch bei Salomo? Was wichtig ist aus theologischer Sicht? Er war Davids Sohn. Warum ist das wichtig? Schaut mal in 2. Samuel 7. In 2. Samuel 7. In 2. Samuel 7 finden wir David, der einen Wunsch hat. Was ist der Wunsch, den David hat? Er möchte einen Tempel bauen. Und was sagt der Prophet Nathan zu ihm? Nathan sagt, ja, du kannst es machen. Und dann geht Nathan nach Hause und Gott gibt ihm eine Vision. Und da sagt er, hey, was hast du gesagt? David soll es nicht tun. Ja, was übrigens der Beweis ist, dass Propheten nicht immer on duty sind. Sie sind nicht immer inspiriert, während sie reden. Sie sind nur inspiriert, wenn wenn sie inspiriert sind. Ja. Ein Prophet kann auch mal in einer alltäglichen Unterhaltung einen Fehler machen. Nathan hat gedacht, es ist gut, es war aber schlecht. Nathan wird von Gott korrigiert, geht zurück zu David und sagt, du kannst den Tempel nicht bauen. Warum? Du hast Blut an den Händen, du warst ein Mann des Krieges. Aber wer soll den Tempel bauen? Dein Sohn. Und schaut mal, wie Gott das sagt hier in Vers 11. Seit der Zeit, als ich Richter über mein Volk Israel eingesetzt habe und ich habe dir vor allen deinen Feinden Ruhe verschafft, so verkündigt dir nun der Herr, dass der Herr dir ein Haus bauen will. Ja? Also David hat gesagt, ich will Gott ein Haus bauen und Gott sagt, nee, Moment mal, ich baue dir ein Haus. Vers 12, wenn deine Tage erfüllt sind und du bei deinen Vätern liegst, so will ich deinen Samen nach dir wecken, der aus deinem Leib kommen wird und ich werde sein Königtum befestigen. Der wird meinem Namen ein Haus bauen und ich werde den Thron seines Königreichs auf ewig befestigen. Ich will sein Vater sein und er soll mein Sohn sein. Wenn er eine Missetat begeht, will ich ihn mit Menschenruten züchtigen und mit Schlägen der Menschenkinder strafen. Aber meine Gnade soll nicht von ihm weichen, wie sie von Saul weichen ließ, den ich vor dir beseitigt habe, sondern dein Haus und dein Königreich sollen ewig Bestand haben vor deinem Angesicht. Dein Thron soll auf ewig fest stehen. Frage, auf wen bezieht sich das hier? Du sagst Christus. Hat jemand eine andere Idee? Seid ihr alle dafür, dass es sich auf Christus bezieht? Du sagst Salomo. Ist das Haus Davids, okay? Warum sagst du, dass es Christus ist? Was kommt dir Gott so vor? Der Thron wird ewig sein? Schaut mal, lass mir den Finger drin. Schaut mal in Hebräer 1, Vers 5. Paulus zitiert genau diesen Vers. Hebräer 1, Vers 5. Paulus sagt, denn zu welchem von den Engeln hat er jemals gesagt, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt und wiederum, ich werde sein Vater sein und er wird mein Sohn sein. Also Paulus nimmt diese Passage aus 2. Samuel 7 und sagt, es bezieht sich auf wen? Auf Christus. Aber bezieht sich alles auf Christus? In der Passage? In 2. Samuel 7? Was bezieht sich zum Beispiel nicht auf Christus? Er spricht von Salomo. Genau, es gibt bestimmte Elemente, die beziehen sich nur auf Salomo. Das heißt, wenn wir eine Prophezeiung, die bezieht sich einmal, also wir haben 2. Samuel 7, und die Prophezeiung bezieht sich einmal auf Salomo, dann aber eigentlich auf Christus. Wie nennt man sowas? Jetzt scharf mitdenken, wie nennt man sowas? Wenn ein Typus und ein Antitypus, wer ist der Typus? Salomo ist der Typus und er weist auf den Antitypus. Was ist ein anderes Wort für Typus? Ja, Schatten und Original, also ja, ist nicht Fälschung und Original, aber so. Ein Abbild. Nennt mir mal andere Beispiele für Typus und Antitypus. Das Heiligtum. Was ist da der Typus? Das Irdische und das Himmlische. Oder das irdische, also die Dilemma und Christus. Welchen Zweck hatte das irdische Heiligtum in Bezug auf das himmlische? Das Lamm in Bezug auf Christus, Salomo in Bezug auf Christus. Welchen Zweck hat der Typus? Er weist hin. Ist er damit geringer oder höher? Der Typus ist geringer. Er steht also an der Stelle des Originals, richtig? Denn um beim Heiligtum zu bleiben, Christus muss für uns sterben. Aber da Christus für die Israeliten noch nicht gestorben war, wurde das Lamm stellvertretend geschlachtet. Heißt also, in gewisser Weise ist Salomo was? Er ist im wahrsten Sinne des Wortes ein Stellvertreter Christi. Er stellt stellvertretend Christus dar. Das heißt, die 666 in der Bibel ist verbunden mit der Person, die wie kaum eine andere im Alten Testament als Stellvertreter Christi, wir haben uns als wahrer Stellvertreter Christi. Voll cool, ne? Und dieser Stellvertreter übrigens, und das ist auch interessant, ist dann abgefallen, Hurerei und so weiter. Das heißt, wenn die Bibel jetzt noch einmal von einer Zahl 666 spricht, und wir wissen bereits aus Offenbarung 13, dass dieses Tier ständig Christus imitiert. Zum Beispiel bekommt es eine tödliche Wunde, die in 3,5 Zeiten, die tödliche Wunde wird wieder heil und so weiter und so fort. Dann können wir wohl schlussfolgern, dass auch diese Idee von der Stellvertretung Christi eine Rolle spielt. Jetzt lass uns ein paar ganz konkrete biblische Studien machen in den letzten Minuten, was diese Zahl ist. Kann man aus der Bibel allein belegen, was diese Zahl sein muss? Also was dieser Name sein muss, der die Zahl ergibt? Lass uns mal die Frage stellen. Können wir das allein belegen? Was für ein Name muss das sein? Punkt Nummer 1. Was wissen wir über den Namen alles? Das ist eines Menschen, okay? Ja? Was wissen wir noch? Das wissen wir nicht. Das ist nur eine einzige Person. Das steht nur eines Menschen. Ihr werdet gleich sehen, warum das nicht dasselbe ist. Aber wir wissen etwas, was die meisten übersehen, weil sie nur Vers 18 lesen. Schaut mal zurück zu Offenbarung 13, Vers 1. Und ich sah auf dem Meer ein Tier aufsteigen, das 7 Köpfe und 10 Hörner hatte und auf seinen Hörnern 10 Kronen und auf seinen Köpfen einen was? Der Lästerung. Was muss dieser Name sein? Ein Name der Lästerung. Das heißt, egal was für ein Name das ist, dieser Name muss etwas mit Gotteslästerung zu tun haben. Ich meine, die Idee gehört, dass Adolf Hitler oder Julius Caesar oder Ellen Gould White die Zahl 660 ergeben. All das kann nicht die Erfüllung sein, weil es kein Name der Lästerung ist. Es muss ein Name sein, der in seinem Namen Lästerung ausdrückt. Was ist denn Lästerung? Ja, Blasphemie, genau. Aber was ist denn nach der Bibel? Wenn man sich erhöht, wenn man was sagt? Könnt ihr zu Hause nachlesen, Johannes 10, Vers 33. Die Juden sagen, wir steinigen dich wegen eines guten Werkes, sondern wir steinigen dich, weil du ein Mensch bist und dich zu Gott machst. Und in Markus, Matthäus 9, Vers 2 und 3, könnt ihr auch zu Hause nachlesen, sagen sie, wie kann er Sünden vergeben, wo er doch nur ein Mensch ist. Das heißt, die zwei Dinge, Sündenvergebung und sich selbst zu Gott machen, die müssen in dem Namen drin sein. Dieser Name muss etwas deutlich machen, dass diese beiden, dann ist es ein Name der Lästerung. Nächster Punkt. Es ist der Name eines Menschen. Wir haben schon gesagt, in Daniel 7, Vers 8, das kleine Horn hat Augen wie ein Mensch. Gibt es noch eine Stelle, übrigens, wer ist das kleine Horn? Ganz schnell. Papsttum. Gibt es noch eine Stelle in der Bibel, wo das Papsttum mit einem Menschen dargestellt wird, als ein Mensch? Wir haben das menschliche kleine Horn. Aber es gibt noch eine Stelle, wo der Papst als ein, oder Papsttum als ein Mensch dargestellt wird. Der Mensch der Sünde. 2. Thessalonicher 2, Vers 3 und 4. Kennt ihr es als der Mensch der Sünde? War das eine einzelne Person? Ja oder nein? Woher wissen wir, dass es keine einzelne Person war? Über wie lange? Genau, und die Bibel gibt eine konkrete Zeitprophezeiung für die Hauptregierungszeit des Papsttums an, nämlich 1260 Jahre, so lange hat niemand mit Methusalem gelebt. Das heißt, wir wissen ganz genau, wenn es von dem Menschen der Sünde spricht, spricht es nicht von einem Individuum, sondern spricht von einem System, das ist jetzt sehr wichtig, das von einem Menschen geleitet wird. Es hat schon etwas Persönliches, es ist schon sozusagen ein Mensch, ja, aber es ist nicht nur eine einzelne Person der Geschichte, sondern es ist das Amt eines Menschen. Und in diesem Fall ist es sozusagen die Zahl seines Namens, der Name, das ist die Zahl eines Menschen. Ich meine also nicht irgendein Mensch auf der Welt, sondern dieser Mensch der Sünde, der Mensch, der hier durch die Prophetie bereits vorgezeichnet ist. Es muss also der Name eines Papstes sein. Könnt ihr das sehen? Es muss ein Name der Lästerung sein, ein Name, der mit dem Papsttum verknüpft ist. Nächster Punkt. Auch das ist sehr interessant. In welcher Sprache müsste denn dieser Name stehen? Nach der Bibel. ist ja die Zahl seines Namens. Und Namen sind ja, haben ja eine Sprache. Zum Beispiel Christopher ist griechisch. Rabea ist arabisch wahrscheinlich mehr. Savas ist wahrscheinlich wirklich griechisch. Ronny ist neudeutsch. Was auch immer, ja. Namen haben eine Sprache. In welcher Sprache steht dieser Name? In der Sprache des Tieres. Ja, was ist das für ein Tier? Welche Nationalität hat das Tier? Warum sagst du Latein? Okay, können wir es biblisch beweisen? Wir können zeigen, dass das erste Tier, woher bekommt das erste Tier seine Macht, Autorität und seinen Thron? Das erste Tier bekommt seine Macht, Autorität und Thron von wem? Vom Drachen. Der Drache steht für? Das stimmt, aber in Offenbarung 12 und 13 steht er auch für Rom. Das heißt, aus Offenbarung 13, Vers 1 und 2 geht eindeutig hervor, das Tier hat römischen Ursprung. Ja? Wir wissen aus Daniel 2, Eisen und Ton hat immer noch Eisen dabei. Das kleine Horn ist immer noch auf dem vierten Tier. Das vierte Tier ist welche Macht? Daniel 7, viertes Tier, welche Macht? Rom. Ja? Das heißt, es ist aus römischen Ursprungs. Und all diese Autorität, diese Macht, all das System wird übergeleitet an dieses erste Tier. Aus Offenbarung 13. Frage. Können wir aus der Bibel belegen, welche Sprache in Rom gesprochen wurde? Welche Sprache wurde denn allgemein im ganzen Mittelmeerraum gesprochen? Was war die Handelssprache? Griechisch. Was war die Sprache der Bibel? Hebräisch. Was war die Muttersprache Jesu? Aramäisch. Also, welche Sprache wollen wir jetzt nehmen? Hebräisch, Aramäisch, Griechisch? Warum Latein? Schaut mal mit mir in Johannes 19. Johannes 19, Vers 20. Johannes 19, Vers 20. Diese Überschrift: Nun lasen viele Juden, denn der Ort, wo Jesus gekreuzigt war, war nahe bei der Stadt und es war in hebräischer, griechischer und lateinischer Sprache geschrieben. Warum? Es war ein römisches Urteil. Es war ein Hebräisch, weil die Hebräer wollten es. Es war ein Griechisch, damit alles lesen konnten. Aber es war ein Latein, weil es war ein römisches Urteil. Das heißt, die Bibel legt fest, dass die römische Sprache Latein ist. Das hat zur Folge, dass der Name der Lästerung in Latein geschrieben sein muss und dass man seine Buchstabenwerte nach dem lateinischen System berechnen muss. Ihr wisst ja, dass die verschiedenen Sprachen verschiedene Systeme haben. Ja? Die hebräischen Buchstaben haben andere Nummern als die griechischen. Es gibt das gleich auch im Griechischen. Ja? Aber es ist nicht ein griechischer Name. Es wird nicht nach dem griechischen Nummernsystem berechnet. Es wird auch nicht nach dem hebräischen Nummernsystem berechnet. Deswegen kann es auch nicht Ellen White sein, weil Ellen White ist nicht kein römischer Name. Und Adolf Hitler auch nicht. Und was sonst, ja? So, es muss ein hebräischer Name sein, römischer Name sein, der in Latein geschrieben ist, der mit dem Papsttum, dem Amt des Papsttums verknüpft ist, der Lästerung ausdrückt. Und wir haben gesehen, die Zahl 66 ist verknüpft biblisch mit der Idee Stellvertreter Christi. Und jetzt braucht man sich nur fragen, wenn ich diese ganzen Hinweise zusammennehme, brauche ich mich fragen, gibt es in der Geschichte einen Titel des Papstes, der Lästerung ausdrückt, wo die Idee des Stellvertreter Christi eine Rolle spielt, der in lateinischer Sprache verfasst ist? Und die Antwort ist ganz einfach. Ja. Allein durch Bibelstudium können wir feststellen, dass dieser Name tatsächlich das ist, was da eigentlich gemeint ist. Vicarius Filii, heißt ja nichts weiter als Stellvertreter des Sohnes Gottes. Und dieser Name ist benutzt worden, um weltliche Macht um Göttlichkeit in Anspruch zu nehmen. Und ich könnte euch haufenweise Zitate vorlesen aus der Kirchengeschichte, mache ich nicht. Ihr solltet aber wissen, dass es eine Diskussion heutzutage darüber gibt, ob es diesen Namen, diesen Titel wirklich gegeben hat auf der Tiara. Bewiesen ist, dass durch das Mittelalter hindurch in vielen Dokumenten dieser Titel verwendet worden ist. Fakt scheint auch zu sein, dass zumindest in den letzten 200 Jahren dieser Titel nicht mehr auf der Tiara erscheint. Aber das ist nicht so sehr der Punkt. Die Bibel sagt nicht voraus, dass es auf der Tiara erscheinen muss. Es ist ein Titel, der in der konstantinischen Schenkung, in den Dekretalen von Gratian und an vielen anderen Punkten verwendet worden ist. Ihr alle kennt die Berechnung, oder? F ist, also V ist 5. Also V, ne? Entschuldigung, ja. Genau. Und wenn ich das zusammenfasse, habe ich einmal 500, 100 sind 600, 50 und 10 sind 660 und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 666. Sehr eindeutig. Es ist nicht das einzige Zeichen, das wir haben, um die Zahl zu um das Papsttum zu identifizieren. Aber in einer Zeit, lass mich das ganz kurz noch sagen, in einer Zeit, in der innerhalb auch unserer Gemeinde immer mehr davon ausgegangen wird, dass das ja nur eine Kinderkrankheit von uns gewesen ist, dass eigentlich die Zahl 6 für die Menschheit steht. Und 666 ist halt so die Menschheit ohne Gott, so sehr philosophisch. Lass uns nochmal drüber nachdenken, ob das nicht wirklich gut begründet ist aus der Bibel, was wir hier seit langer Zeit gepredigt und geglaubt haben. Es ist eine Sache, diese Auslegung ist zur Zeit der Reformation entstanden. Andreas Hellwig war der Erste, ich glaube 16. Jahrhundert. Aber heutzutage sind nur noch Adventisten die Einzigen, die das noch so vertreten. Alle anderen Protestanten haben es aufgegeben. Aber ich glaube, es ist nach wie vor sehr gut und sehr richtig. Und was würdet ihr darauf antworten, wenn jemand sagt, aber es ist ja ein Name, kein Titel. Das hier ist ein Titel, kein Name. Es muss doch ein Name sein, kein Titel. So ein Unterschied, oder? Name, Titel? Was würdet ihr darauf antworten? Ja? Nicht unbedingt. Ich heiße Christopher, aber ich habe keinen Titel. Genau, aber dann ist der Titel ja nicht der Name. Das sind zwei verschiedene Dinge, die gehören vielleicht zusammen, aber... Ja? Mhm. Ja, so in der Richtung. Mit Namen zu tun? Ja, das stimmt. Stimmt? Ja. Ja, gar nicht schlecht. Nur als Beispiel, wenn ihr mal auf dieses Argument stoßt, dann geht mal zu Offenbarung 19. Offenbarung 19, Vers 16. Worum geht es denn da in Offenbarung 19? Offenbarung 19, Vers 11 geht es um. In Offenbarung 19, Vers 11 geht es um die Wiederkunft. Dankeschön. Und in Vers 16 steht, und er trägt an seinem Gewand und an seiner Hüfte den was? Den Namen geschrieben, König der Könige und Herr der Herren. Was ist denn das? Ein Titel. Könnt ihr sehen, dass in der Offenbarung ein Name auch ein Titel sein kann? Oder ein Titel für meinen Name. Das heißt, wenn ich hier sage, das kann die Erfüllung sein, weil es ein Titel, kein Name, dann habe ich ein Problem mit Offenbarung 19, Vers 16. Im biblischen Denken ist auch ein Titel ein Name. Und deswegen passt die Chaos für die Day nach wie vor. Es gibt keine bessere Interpretation. Ich kenne keine. Und sie ist wirklich biblisch. Denn die Bibel macht deutlich, es muss eine lateinische Sprache sein. Es muss ein Name der Lästerung sein. Ein Name, der mit der Stellvertretung Gottes zu tun hat. Und wenn ich alle biblischen Beweise zusammennehme, ist das der Punkt, an dem ich rauskomme. Und eigentlich ist es dann wie auch gar nicht so spektakulär, oder? Ist eigentlich ganz alte protestantische Wahrheit. Und genau, wir machen das nicht zum großen Thema, aber wir sollten trotzdem dran festhalten, wann immer das eine Rolle spielt. Was können wir daraus lernen? Aus den ganzen Angelegenheiten? Manchmal ist es gut, sich gründlich Gedanken zu machen und manchmal sind unsere scheinbar so etwas sonderlichen Prophetieauslegung biblisch fundierter, als wir glauben. Manchmal schämen wir uns ein bisschen dafür und sagen, naja, wir sind die Einzigen, die noch irgendwie in diesen Namen hier, der irgendwie vor 600 Jahren verwendet worden ist, die Päpste wissen vielleicht selbst nicht mehr davon und wir predigen das noch und vielleicht ist es ja einfach nur allgemein gedacht, vielleicht ist es ja hochtheologisch irgendwie die Zahl 6 als irgendwas gegen Gott oder so. Nee, Bibel ist ziemlich deutlich, ist ziemlich einfach und ziemlich auf den Punkt. Und das macht, glaube ich, echtes Prophetiestudium aus, dass man manchmal auch wirklich zum Punkt kommt und nicht einfach philosophisch umher schwebt. In dem Sinne haben wir jetzt vor uns, haben wir das Offenbarung Kapitel 13 abgeschlossen und haben vor uns jetzt das vielleicht wichtigste Kapitel der gesamten Offenbarung, nämlich Offenbarung Kapitel 14. Damit werden wir das nächste Mal anfangen und da freue ich mich schon drauf, da werden wir natürlich gebührlich ins Detail gehen, wie ihr euch das vorstellen könnt. Und wir werden wirklich umgraben. Ich freue mich schon vor allem auf die Verse 6 und folgende. Aber wir werden schon ab Vers 1 ganz, ganz spannende Dinge herausfinden. Bis dann wünschen wir euch, die ihr zugeschaut haben, Gottes Segen. Wir möchten jetzt noch ein Abschlussgebet haben und dazu lade ich euch ein, aufzustehen. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir von Herzen Dank sagen, dass wir dein Wort studieren konnten. Hab du Dank für die Klarheit, die dein Wort uns schenkt, auch in Fragen, die manchmal sehr debattiert und diskutiert werden. Hab Dank, dass wir unsere Füße auf einen festen Felsen stellen können. Wir möchten dich bitten, dass du in unserem Herzen wirkst und dass du uns angesichts der Zeichen der Zeit festmachst auf deine Wiederkunft. Schenkt uns Freude, selbst auch die schwierigen Passagen der Bibel zu studieren und uns nicht abhängig zu machen von anderen Menschen, sodass wir von dir unterrichtet werden. Ich bitte dich, dass du bei uns bist, bis wir uns bald wiedersehen. Im Namen Jesu. Amen. Damit verabschieden wir uns und sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, Gottes Segen und bis bald. Amen.